unserer Hingabe an Jesus sprechen. All diese Dinge, all diese Bilder im Alten Testament sind Bilder auf Jesus hin, auf diesen neuen Bund, auf das, was er für uns getan hat und auf unsere Beziehung mit ihm. Wir haben gelernt, dass diese Opfer sprechen von unserer Hingabe an ihn, aber vor allem auch von dem, was er für uns getan hat, Jesu Werk für uns. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, die Priester, was wichtig ist für die Priester und was sie vermeiden sollen. Und wir haben gelernt, dass auch wir ein königliches Priestertum sind, wie der Petrus uns im Neuen Testament sagt. Und wir konnten hier einige ganz gute Lektionen für unser Leben mit Gott lernen. Heute haben wir was ganz Spannendes, und das ist Gottes Speiseplan. Gottes Diät für uns. Oder Gottes Diät für sein Volk. Welche Tiere sie essen dürfen und welche sie nicht essen dürfen. Und ich finde das irgendwie cool. Zeigt mir, dass Gott interessiert ist an Kleinigkeiten. Der allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, der hat sein Volk so am Herzen, dass er sogar interessiert ist an diesen kleinen Details in unserem Leben. Ich mag das an ihm. Er ist nicht zu groß für unsere kleinen Sorgen. Er sorgt sich sogar darum, was wir essen sollen und was nicht. Was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Wenn wir diese Essensvorschriften hier lernen, dann gibt es im Prinzip drei Anwendungen, drei Dinge, die wir davon lernen können. Das erste ist die offensichtliche praktische Anwendung für das Volk Israel. Es war zum Schutz gedacht für das Volk Israel. Ich meine, Gott wusste schon damals von Bakterien und Krankheitserregern und wie die übertragen werden. All diese Dinge, wo die Wissenschaft erst viel später draufgekommen ist. Aber Gott wusste das damals schon und Gott hat es seinem Volk gesagt. Er wollte sein Volk beschützen. Er hat gesagt, esst keine Tiere, die Krankheitskeime in sich tragen. Wir wissen, dass Schweinefleisch nur gut gekocht genossen werden soll. Wenn wir sonst, was weiß ich, Würmer und sonst irgendein Zeug kriegen können. Und ich glaube, niemand von uns würde Ratten essen. Wir wissen, dass die Krankheiten übertragen und ein kleiner Seuchenherd sind. Und deswegen sagt Gott seinem Volk, lasst das Zeug, das was schlecht für euch ist, wo ihr krank werden könnt. Gott wollte sein Volk beschützen, ganz praktisch. Er sagt ihnen auch, dass sie sich waschen sollen, nachdem sie Aas oder tote Menschen angerührt haben. Und wir wissen das auch heute, dass diese hohe Sterblichkeitsrate früher gerade in den Krankenhäusern so hoch war, weil die Leute das nicht gewusst haben. Diese Chirurgen, die haben sich nicht gewaschen, haben sich nicht desinfiziert. Die haben eine Autopsie durchgeführt da an irgendeinem Toten und dann haben sie eine Geburt, bei einer Geburt geholfen. Und wir wissen, die Kindersterblichkeit und die Sterblichkeit war damals gerade in den Krankenhäusern recht hoch. Gott wusste all das. Und Gott gibt seinem Volk hier wirklich guten Rat. Er wusste das schon damals. Und er gibt seinem Volk hier praktische Anweisungen zum Schutz, weil er sein Volk liebt. Im 2. Mose im Kapitel 15, im Vers 26, da hat der Herr gesagt, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten zu gehorchen und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auflegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Und sagt, wenn du auf mein Wort hörst, dann wirst du gesund bleiben, dann wird es dir gut gehen. Und wir wissen das aus der Geschichte, dass die Juden von vielen Seuchen bewahrt geblieben sind, weil sie sich schlicht und einfach an Gottes Wort gehalten haben. Als die Pest im 14. Jahrhundert durch Europa gefegt hat, hat etwa ein Viertel der Bevölkerung das Leben gekostet damals. Und diese jüdischen Bezirke, wissen wir, die sind größtenteils verschont geblieben. Weil sie diese hygienischen Anforderungen, die Gott ihnen sagt, weil sie die befolgt haben. Und dafür sind die Juden dann verfolgt worden. Leute haben sie beschuldigt, dass die irgendwie dahinter stecken könnten, die Ursache sein könnten für diese Plage, weil sie die einzigen waren, die offensichtlich oder anscheinend immun waren dagegen. Aber die Wahrheit ist, sie haben sich einfach an Gottes Wort gehalten, im Glauben, obwohl sie es nicht verstanden haben. Man einfach im Glauben gehorsam. Vielleicht geht es uns bei manchen Dingen so heute, wo wir einige Gebote nicht verstehen, die Gott uns gibt. Und ich bin mir sicher, das Volk Israel wusste damals nicht, warum Gott es gesagt hat. Die kannten, was weiß ich, von Bazillen und Bakterien und das ganze Zeug, die hatten keine Ahnung. Und vielleicht verstehen wir heute das eine oder das andere Gebot nicht. Die Leute sagen, oh, warum will Gott nicht, dass ich mit meiner Freundin schlafe, bevor wir verheiratet sind? Oder warum will Gott nicht, dass ich einen Nichtchristen oder eine Nichtchristin heirate? Oder warum verbietet Gott Homosexualität? Oder warum soll ich vergeben? Oder warum soll ich danken? Warum soll ich meine Kinder erziehen, meine Kinder züchtigen? Warum soll ich rein leben? Leute verstehen das nicht. Und manchmal verstehen wir nicht alles, was Gott uns sagt, was der Grund dahinter ist. Aber wir können eines lernen, der Grund ist immer derselbe. Gottes Absicht ist immer dieselbe und die ist, uns zu beschützen. Weil er es gut mit uns meint. Gottes Gebote dienen uns zum Besten. Gott sagt uns nicht Dinge einfach, damit wir gesetzlich, weil er uns irgendwie das Leben schwer machen will, sondern er will uns beschützen. Und er weiß es, wenn wir sündigen, wenn wir gegen sein Wort handeln, dass das immer negative Konsequenzen hat, dass das uns zerstört. Und wie damals, wir sehen heute, dass Millionen von Menschen an Seuchen sterben, weil sie Gottes Wort nicht halten, weil sie sein Gebot missachten, dass das Ehen krank sind. Wir sehen, wie unsere Jugend zerstört wird und unsere Gesellschaft den Bach runtergeht, weil die Leute glauben, oh, ich brauche Gottes Gebote nicht. Das ist Schwachsinn. Und es ist nicht, dass Gott uns straft, dass Gott, weiß nicht, Gott schickt AIDS als Strafe. Nee, es ist einfach eine ganz natürliche Konsequenz der Sünde. Gott liebt uns und er will uns beschützen und er sagt uns hier in seinem Wort, wie wir gut leben können und wie wir heil leben können. In diesem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Wenn wir heilig leben, dann leben wir heil. Das ist gut für uns. Gott liebt dich und mich. Und Gott will uns beschützen vor Krankheit und vor Tod und vor Zerstörung. Und deswegen gibt uns Gott die Gebote, die uns beschützen, die uns zeigen, wie wir heil leben können. Und wirklich, wenn wir es genau anschauen, sind Gottes Gebote so einleuchtend. Aber lasst uns, selbst wenn wir das eine oder das andere nicht verstehen, warum Gott es sagt, lasst uns trotzdem im Glauben diese Dinge halten. Und es wird ein Segen für uns sein, wie für die Juden, die sie gehalten haben und verschont geblieben sind von viel Leid und Krankheit. Obwohl sie es damals nicht alles verstanden haben. Diese Essensvorschriften für uns im Neuen Bund gelten die nicht mehr. Jesus hat alle Speise für rein erklärt. Jesus hat gesagt, was in den Mund reingeht, das verunreinigt keinen Menschen. Es ist eher umgekehrt. Das, was rauskommt aus unserem Herzen, aus unserem Mund, das verunreinigt uns. Kolosser 2 haben wir gelernt vor nicht allzu langer Zeit. So richte euch niemand wegen Speise oder Trank. Diese Dinge sind immer wichtig. Es mag noch Sinn machen, die eine oder andere Essensvorschrift zu halten. Ich denke, keiner wird Ratten essen von uns. Oder so Zeug, wir wissen, dass es nicht gesund ist. Aber wir werden heute nicht mehr kultisch unrein, wie damals die Israeliten. Manche dieser Dinge machen aber immer noch Sinn. Also der erste Grund, der erste Zweck, die erste Anwendung dieser Essensvorschriften war einfach praktisch zum Schutz vor Krankheiten. Zweitens, sie waren ein Zeichen der Absonderung. Dieses Wort heilig, das schwingt auch abgesondert sein mit in der Bedeutung. Heilig sein heißt abgesondert sein. Gottes Volk sollte schlicht und einfach anders sein als die heidnischen Völker um sie herum. Und das ist gleich sichtbar geworden in dem, wie sie gegessen haben und was sie gegessen haben. Ich meine, du hast dich mit den Juden niedergesetzt, so im Schnitzel, und der weiß nicht, hat vielleicht Gemüse gegessen. So wie der Daniel und seine Freunde. Da war gleich was anders und die Leute haben gefragt, hey, was ist, warum tust du das nicht? Oder warum lebst du nicht so wie wir? Und die konnten sagen, ja, wir folgen dem lebendigen Gott nach, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Jeder konnte sehen, es war nicht schwer zu erkennen, dass sie Juden sind. Und so ist es auch bei uns. Gott wiederholt das im Neuen Testament. Er sagt im 2. Korinther 6, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und es sagt, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen und werde euch ein Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Und es geht da nicht darum, dass wir keine Freunde haben sollen, die nicht Christen sind. Aber worum es geht, ist, dass wir sie beeinflussen sollen und sie nicht uns. Mit dem Mist, wo sie vielleicht gegen Gottes Wort, gegen die Bibel handeln. Er sagt, geh nicht unter gleiches Joch dort im 2. Korinther 6. Also Bindungen eingehen, die uns von Jesus wegbringen, die uns negativ beeinflussen. Nee, umgekehrt. Unser Leben soll ein Licht sein in dieser Welt. So hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt in der Bergpredigt. Und ihr seid das Salz. Also wir wollen andere beeinflussen. Und jeder von uns ist entweder ein Leiter oder ein Geleiteter. Wir sind entweder Menschen, die andere beeinflussen, hoffentlich positiv, oder wir sind Menschen, die beeinflusst werden. Und ich denke doch, dass wir Christen Leiter sein sollen und nicht Geleitete. Jakobus 1,27 sagt uns, dass wir uns von der Welt unbefleckt halten sollen. Und ich glaube, da machen viele Christen einen Fehler. Die sagen, wir müssen uns so weit wie möglich der Welt, den Menschen in der Welt anpassen, dass wir sie irgendwie erreichen können. Wir müssen so cool wie möglich sein für sie. Für diese Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann werden sie offen werden für Jesus. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir so leben wie alle anderen, dann werden wir gar nicht auffallen. Dann wird es kein Zeugnis sein. Wir werden so in diesem Strom der Masse untergehen, wenn wir einfach mitschwimmen. In manchen Gemeinden modern. So modern wie möglich zu sein und so, nicht zu viel von Gott oder zu, keinen Anstoß zu erregen. Und es wird so zur Unterhaltungsbühne. Statt dass Gottes Wort gepredigt wird. Und ich glaube, es ist Schwachsinn. Ich meine, die Gemeinde kann nie und nimmer mit der Welt mithalten, mit der Unterhaltungsindustrie. Gemeinde Christi wird nie so gut werden wie Hollywood, wenn es um Unterhaltung geht. Aber unser Lebensstil soll anders sein, soll von Reinheit geprägt werden. Und dann sind wir Licht in der Welt, wenn die Leute sehen, oh, der ist anders, der lügt nicht, der betrügt nicht, der geht nicht überall hin mit, macht nicht jeden Mist mit. Sein Leben ist anders, sein Leben ist heil. Und dann sind wir Zeugnis, dann können wir Zeugnis geben. Dritte Anwendung ist genau das für uns heute. Das Alte Testament illustriert uns geistliche Wahrheiten im Neuen Testament. Diese geistlichen Wahrheiten für unser Leben mit Jesus. All diese Geschehnisse, all diese Dinge im Alten Testament sind Bilder für uns heute. Das Volk Israel, was sie erlebt haben mit Gott, die ganzen Opfer, wie wir gesehen haben, das Heiligtum, die Einrichtungsgegenstände, alles sind Bilder für uns heute. Und so ist es auch mit diesen Essensvorschriften. Und so unter dem Blickwinkel wollen wir uns das jetzt auch ein bisschen anschauen. Also Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Söhnen Israel, dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren auf der Erde essen, die auf der Erde sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich gespaltene Hufe, und was wiederkäut unter den Türen. Hast du schon mal wiederkäuende Türen gesehen? Also alles, was wiederkäut unter den Tieren, das dürfte essen. Zwei Regeln. Die reinen Tiere waren die mit gespaltenen Hufen und die wiedergekäut haben, die Wiederkäuer. Das war das Merkmal für Reinheit. Wie sie gegangen sind und was sie gegessen haben oder wie sie gegessen haben. Das geistliche Prinzip für uns ist fast offensichtlich. Ist erstens unser Wandel, wie wir leben. Leben wir mit gespaltenen Hufen, sozusagen. Ist da diese Trennung, wovon wir geredet haben, diese Absonderung von der Welt da. Leben wir heilig. Und das ist das Zeugnis. Also geh nicht hin, wo ich anders. Ich gehe nicht hin, was soll ich sagen, ich will anders sein. Ich sage, nein, ich gehe da nicht mit, weil das ist nicht das, was Gott gefallen wird. Und ich liebe Jesus. Deswegen kann ich da nicht mitmachen. Und das ist das Zeugnis. Und dann sehen die Menschen dieses Heil, diese Lebensqualität wirklich in unserem Leben. Und das ist das Licht. Das zweite ist, diese Tiere, die wiedergekäut haben. Bist du ein Wiederkäuer? Interessant, dieses selbe Wort, was hier mit Wiederkäuen übersetzt wird, ist an anderen Stellen in der Bibel wird mit Meditieren übersetzt. Damit können wir schon was anfangen. Bist du ein Wiederkäuer von Gottes Wort? Jemand, der meditiert, immer wieder dieselbe Stelle liest, drüber nachsinnt. Psalm 1 lesen wir. Glücklich oder gesegnet, der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Spötter nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Man stellt euch vor, einen Baum, der am Bach gepflanzt ist. Man, der ist gesund, der ist stark. So ist einer, der nachsinnt über Gottes Wort, der nachdenkt über das, was er ihm sagt. Josua 8, da sagt der Herr dem Josua, sagt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Gottes Wort. Dann wirst du Erfolg haben. Du wirst erfolgreich sein, gesund sein in deinem geistlichen Leben, auch in deiner Ehe, in den Beziehungen, seelisches Wohlbefinden. Wenn wir nach Gottes Wort leben, da kommt Gesundheit her. Also sei ein Wiederkäuer von Gottes Wort. Füll deine Gedanken mit guter Nahrung. Kolosser 3,2 haben wir gelernt, sind auf das, was droben ist. Nicht auf das, was in der Welt ist. Philipper 4,8, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Damit füllt euer Denken, damit, das lasst ihn euch rein, das kaut wieder. Was wir kauen, wie wir kauen, das wird unser Leben beeinflussen. Bist du jemand, der wiederkäut? Und was käust du wieder? Die Seifenoper mit den 350 Folgen oder was? Oder kauen wir Gottes Wort wieder? Was ist das, was unser Denken prägt? Was wir in uns reinlassen? Vers 4. Nur diese von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürfte nicht essen. Das Kamel, also raucht keine Camel. Das ist biblisch. Das Kamel, denn es käut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein. Wir wissen heute, dass Kamelfleisch, dass das auch Krankheiten überträgt, so Magen-Tarm-Erreger. Es ist unrein, das Kamel. Lasst uns auch verstehen, was Jesus gesagt hat zu den Pharisäern. Er hat gesagt, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, aber das Kamel verschluckt. Es waren beides unreine Tiere. Und diese Pharisäer, die haben so großes Trara um die Kleinigkeiten gemacht, um den Zehnten von jedem Senfkorn, aber dann haben sie die wichtigen Dinge vernachlässigt, waren lieblos und haben sozusagen das große Kamel geschluckt. Und es war unrein. Vers 5, den Klippdachs, den er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe, unrein soll er sein. Den Hasen, den er käut wieder. Und übrigens, es gibt wiederkäuende Hasen. Ist oft so ein Streitpunkt, die Bibel hat Unrecht. Nein, hat sie nicht. Den er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe, unrein soll er euch sein. Das Schwein, das Schwein ist schon wieder eine andere Kategorie. Das sind alle Wiederkäuer, aber die haben keine gespaltene Hufe. Also geistlich, du kannst ein Wiederkäuer sein von Gottes Wort, du kannst in der Bibel lesen, du kannst immer in die Bibelstunde kommen, aber trotzdem einer sein, der nicht mit gespaltener Hufe geht, der nicht abgesondert lebt von der Welt, jemand, der Kompromisse eingeht. Nicht gewillt ist, sich von der Welt abzusondern und reinzuhalten. Und Jakobus sagt uns, seid Täter des Wortes. Nicht nur Hörer allein, die sich selbst betrügen. Wenn wir nur hören, wenn wir nur lesen, aber es nicht umsetzen in unserem Leben, dann ist es wurscht. Bringt keine Frucht. Betrügen wir uns selbst. Jesus hat gesagt in Matthäus 7, in der Bergpredigt, er hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist einer, der ein weiser Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und das ist dann was Festes, was Auswirkungen hat in unserem Leben. Und dann, wenn die Stürme kommen und der Regen und die Flut, steht er fest. Er ist auf dem Felsen gebaut. Aber wenn du, Jesus hat gesagt, wenn du mein Wort hörst und nicht tust, dann bist du ein Tor. Wie einer, der das Haus auf dem Sand baut. Und dann, wenn die Stürme kommen und das Wasser, wird es weggeschwemmt. Und Jesus sagt, der Fall wird groß sein. Vers 7 haben wir das Schwein. Denn es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Unrein soll es euch sein. Da haben wir genau das Umgekehrte. Oh, ich lebe abgesondert von der Welt. Ich versuche ein gutes, moralisches Leben zu leben, rein zu sein von dieser Welt. Aber ich esse keine geistliche Nahrung. Auch das ist nicht gut. Wenn du so lebst, auch das wird nicht funktionieren. Wir alle wissen das, was passiert, wenn man nicht isst. Dann wird man krank. Oder im Extremfall sterben. Und wir sind so viele wirklich kranke Christen, weil sie nicht regelmäßig Nahrung haben aus dem Wort Gottes. Ja, sie bemühen sich, gut zu leben, sie bemühen sich, brav zu sein, aber sie gehen ein, sie trocknen aus. Und dann alles, was bleibt, ist entweder äußerliche Gesetzlichkeit oder irgendwie so emotionale Höhepunkte am Wochenende. Der Kick in der Gemeinde und dann fliegen sie herum und dann kommt der große Absturz bis zum nächsten Wochenende. Aber da ist keine Stabilität da. Es ist wichtig, dass wir Nahrung haben. Und das bringt dann stabilen Wandel mit Jesus. Beides ist wichtig. Wir müssen Hörer sein des Wortes, aber auch Täter sein. So wie der Herr zu Josua gesagt hat, wenn du dieses Wort hörst und es tust. Vers 8, von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas nicht berühren, unrein sollen sie euch sein. Er sagt, rührt auch das Aas nicht an, die toten Viecher. Wir wissen das heute alles von Bakterien und dem ganzen Schrott, der da übertragen wird. Er sagt, rührt das Aas nicht an. Ja, wir sagen manchmal, na, ich lasse mich nicht wirklich mit der Welt und mit Sünde ein, aber ich spiele halt ein bisschen rum. Hey, es ist eh schon tot. Was soll's? Kann man so ein bisschen anrühren. Kompromisse. Ja, ich esse nicht unrein, aber ich berühre das Aas. So Kompromisse. Wie Bill Clinton ist ein typisches Beispiel, da wo sie ihn gefragt haben, ob er Marihuana geraucht hat. Und er hat gesagt, nein. Und dann später haben sie ihn überführt und er hat gesagt, naja, ich habe es nicht inhaliert. Ja, es ist Unwahrheit, es ist nicht richtig, also tu das nicht. Nein, ich rauche nicht, aber ich inhaliere es. Ich inhaliere es nicht, aber ich nehme es halt nur in den Mund oder irgendwie so. Das ist Schwachsinn. Das sind Kompromisse. Er sagt, rühr das Aas nicht einmal an. Dieses Viech, dieses Unreine. Vers 9. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Kommen die Wassertiere, alles was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles was keine Flossen und Schuppen hat, in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel des Wassers und von jedem Lebewesen, das im Wasser ist, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein. Ja, etwas Abscheuliches sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Alles im Wasser, was nicht Flossen und Schuppen hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Also die Fische durften sie essen, aber Na, dieses andere Zeug, was da rumkriecht, die Seeschlangen und die Krebse und Schnecken und Muscheln und Garnelen. Wissenschaftler sind draufgekommen, dass diese Muscheln, diese Hülsentiere da für gewisse Zeit im Jahr so Giftstoffe absondern. Interessant. Und Gott hat gesagt, ich verbiete es gleich ganz, dass da keine Verwirrung gibt, dass sich keiner wehtut von euch. Ist genial, dass Gott das alles gewusst hat. Überraschung, ha? Wofür steht das Wasser? Ist das Wasser in der Bibel? Immer symbolisch. Wasser ist das Wort Gottes. Epheser 5 spricht vom Wasserbad im Wort. Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Also Wasser. Flossen und Schuppen. Haben sie sich fortbewegt? Wie wir uns durch das Wasser, wie wir uns durch das Wort Gottes bewegen? Sind wir fähig, im Wort Gottes zu schwimmen? Uns herum zu manövrieren? Kennen wir uns aus im Wort Gottes? Und wie tun wir das? Schwimmen wir mit reinem Herzen oder kriechen wir irgendwie so im Schlamm herum? Verwenden das Wort Gottes nur, um unseren Schmutz zu rechtfertigen in unserem Leben. Das rauszubicken, was uns passt. Vers 13, da haben wir die Vögel. Und diese von den Vögeln sollt ihr verabscheuen. Sie sollen nicht gegessen werden. Etwas Abscheuliches sind sie, den Adler und den Lämmergeier und den Mönchsgeier. Ich wüsste nicht, wer diese Viecher essen wollt, wirklich. Holster Geier. Und die Gabelweihe und die Königsweihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Falken und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und den Steinkauz und die Fischeule und den Ibis und die Schleiereule und den Wüstenkauz und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf, was immer das ist, und die Fledermaus. Alles geflügelte Kleintier, das auf Vieren geht. Nee, das ist schon die nächste Kategorie. Okay. Die Vögel, keine Kennzeichen bei den Vögeln, aber er nennt so spezifische Vogelarten. Und wenn wir das angucken, dann sehen wir, dass das vor allem Aasfresser sind und Raubvögel. Und das sind natürlich wieder die, die vor allem Krankheiten übertragen können. Also gute Nachricht, euer Putenschnitzel und die Hähnchenschenkel, die sind okay. Vers 20, alles geflügelte Kleintier, das auf Vieren geht, soll euch etwas Abscheuliches sein. Nur dieses dürft ihr essen. Von allem geflügelten Kleintier, das auf Vieren geht, was Unterschenkel hat, oberhalb seiner Füße, damit auf der Erde zu hüpfen. Diese dürft ihr von ihnen essen, den Abe nach seiner Art, den Solam nach seiner Art und den Hagol nach seiner Art und den Hagab nach seiner Art. Das waren so verschiedene Heuschreckenarten. Aber alles geflügelte Kleintier, das vier Füße hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Also Insekten, das waren nicht die hygienischen Tiere, sollten nicht gegessen werden. Nur das, was Schenkel hat, diese Heuschrecken. Das war das Menü von Johannes dem Täufer, wie wir wissen. Und das war dann mit Ledergürtel und haarigen Umhang und die Heuschrecken aus seinem Mund raushängen und er sagt, kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Mein wilder Typ. Vers 24. Und durch diese werdet ihr euch unrein machen. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und jeder, der von ihrem Aas etwas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Also es geht nicht nur ums Essen, sondern auch berühren, was unrein macht. Und wenn sie das getan haben, dann müssen sie sich waschen und für eine kurze Zeit in Quarantäne gehen. Bis zum Abend. Und das hat geholfen, Seuchen zu vermeiden. Vers 26. Für jedes Tier, das gespaltene Hufe, aber nicht wirklich aufgespaltene Hufe hat und nicht wiederkäut, gilt unrein, sollen sie euch sein. Jeder, der sie berührt, wird unrein sein. Und alles, was auf seinen Tatzen geht, unter allem Getier, das auf Vieren geht, sie sollen unrein sein. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Unrein sollen sie euch sein. Also keine Katzen und Hunde essen. Bitte. Ich habe mal einen Bekannter von mir, hat mir mal die Geschichte erzählt. Angeblich eine wahre Geschichte. Die hatten so einen kleinen Hund und die waren in Asien unterwegs. Ich glaube in China oder irgendwo. Und haben da gegessen in einem Restaurant und wollten Wasser haben oder Essen für den Hund. Und die konnten halt nicht reden und haben halt auf den Hund gezeigt, sie was zum Essen wollen. Und der Kellner hat den Hund mitgenommen. Und ich meine, ihr wisst schon, was passiert ist. Haben den Hund auf der Pfanne serviert. Wahre Geschichte, also unrein, das ist nicht koscher, was sie getan haben. Wo waren wir stehen geblieben? Ist spannend, ist witzig, diese. Wer hat gesagt, dass 3. Mose langweilig ist, das Gesetz? Vers 29. Und diese sollen euch unrein sein unter dem Gewimmel, das auf der Erde wimmelt. Der Maulwurf und die Springmaus und die Eidechse nach ihrer Art und die Anaka, was immer das ist, und der Koach und die Leta und der Komet. Wir wissen, was der Komet ist. Okay, da habe ich eine Anmerkung. Es sind verschiedene Arten von Eidechsen. Ich glaube nicht, dass das eine Versuchung für uns ist. Und das Chamäleon. Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie berührt, wenn sie tot sind, wird bis zum Abend unrein sein. Also ich denke, es ist keine Versuchung für uns. Haltet euch fern von diesen Ratten der Welt. Und auch von den Toten haltet euch fern. Auch die verunreinigen. Auch Berührung, wie schon gesagt, das verunreinigt. Wir können uns geistlich verunreinigen durch Kontakt. In Haggai haben wir ein Beispiel davon. Da sagt der Haggai, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig. Er hat ihnen gesagt, geh zum Priester und frag ihn, wenn du mit irgendwas Heiligen etwas Unheiliges berührst, wird es deswegen heilig oder rein. Und die Priester haben gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird er dadurch rein. Also wenn er was Unreines anfasst, wird er, der rein ist, dadurch rein. Und die Priester haben gesagt, nein, er wird nicht rein. Und der Haggai hat es als Bild gebracht und hat gesagt, so ist dieses Volk. Das Prinzip ist, etwas Reines kann etwas Unreines nicht reinmachen. Aber etwas Unreines kann etwas Reines reinmachen. Ist verstanden? Ist fast ein Zungenbrecher. Etwas Reines kann etwas Unreines nicht reinmachen, aber etwas Unreines kann das Reine verunreinigen. Also zum Beispiel, du kannst... Beispiele, du kannst in die Bar gehen, in diese Bar gehen und mit deinen Freunden rumhängen. Aber das wird deine Freunde nicht reinigen. Heiligkeit kann nicht übertragen werden. Aber auf der anderen Seite, wenn du mit denen mitgehst und das, was du siehst, das, was du hörst, das, was du tust, das kann dich sehr wohl verunreinigen. Das Unreine kann dich als Heiligen unrein machen. Also pass auf. Oder anderes Bild, du kannst reines Wasser in Dreck leeren, der Dreck wird deswegen nicht sauber werden. Aber wenn du umgekehrt den Dreck ins reine Wasser gibst, dann wird das reine Wasser schmutzig. Prinzip, du kannst Reines nicht mit Reinem nicht Unreines reinmachen. Aber Unreine kann das Heilige oder das Reine verunreinigen. Und deshalb, wenn du mit unheiligen Dingen spielst, mit unheiligen Leuten rumhängst, die schmutzige Dinge tun, dann beeinflussen sie dich. Das Prinzip hier. Also wir reden noch immer von diesen Mäusen und diesen Kleingetier. Übrigens, Mäuse. Seid ganz besonders vorsichtig vor den Mäusen. Was ihr anklickt mit diesen Mäusen. Es gibt so viel Dreck, so viel Schmutz heute im Internet. Viele echt gute Dinge, tolle christliche Seiten auch. Ich verwende es die ganze Zeit, aber eben auch viel Mist. Und wir müssen vorsichtig sein. Das ist Zeug, das verunreinigt. Pornografie verunreinigt, zerstört. Kann mir kein Mann erzählen, dass du sowas anguckst und dass es nichts bewirkt in dir. Das verunreinigt, das zerstört. Mach dich unzufrieden mit deiner Frau oder mit deiner zukünftigen Frau, weil du diese Bilder im Kopf hast, die immer allzu idealistisch sind. Zerstört, verunreinigt. Was wir brauchen, sind Filter im Internet, dass dieses Zeug überhaupt gar nicht in unserem Computer reinkommt. Also passt auf mit diesen Mäusen. Sehr aktuell. Das Alte Testament. Vers 32. Alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird es unrein sein. Jedes Holzgerät oder ein Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird bis zum Abend unrein sein. Dann wird es rein sein. Also wenn so eine Maus oder irgend so ein dreckiges Vieh in ein Gefäß reingefallen ist, in ein hölzernes Gefäß, dann sollten die das waschen. Und dann ist es rein geworden. Also was sollen wir tun, wenn wir mal irrtümlich oder durch Zufall auf irgendeinen Mist klicken und Dreck, Unreinheit in unser Gefäß reinkommt, was sollen wir machen? Ja, halt den Kopf unter Wasser. Wasch. Was ist wieder das Wort Gottes? Nimm eine gute Dusche im Wort Gottes. Das wird deine Gedanken reinigen. Das Wasserbad im Wort. Vers 33. Und jedes irdene Gefäß, jedes tönerne Gefäß, in das eines von ihnen hineinfällt, alles was darin ist, wird unrein sein und das Gefäß sollt ihr zerbrechen. Korintherbrief sagt uns, dass wir irdene Gefäße sind. Und wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das Evangelium, Jesus, Gott, der in uns wohnt, aber wir sind irdene Gefäße. Und hier steht, die irdenen Gefäße, wenn was Dreckiges drin war, sollten sie die zerbrechen. Und das ist das, was Gott mit uns tut, als irdenen Gefäßen. Wenn wir voll Unreinheit sind, wenn wir bewusst in Unreinheit leben, bewusst in Sünde leben, dann wird der Vater uns brechen, uns züchtigen. Und er tut es nicht, um uns zu strafen, sondern er tut es, um uns zu reinigen. Weil er weiß, wenn wir bewusst in Sünde verharren, dann wird uns das zerstören. Vers 34, von aller Speise, die gegessen wird, auf die solches Wasser kommt, gilt, sie wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, unrein sein in jedem solchen Gefäß. Und alles, worauf etwas von ihrem Aas fällt, wird unrein sein. Ofen und Herd sollen niedergerissen werden. Unrein sind sie, unrein sollen sie euch sein. Ganz schön drastische Maßnahmen. Aber sie sind gesund geblieben. Vers 36. Doch Quelle und Zisterne, Wasserbehälter werden rein sein. Aber wer aber das Aas darin berührt, wird unrein sein. Jetzt geht es um Quelle, um Zisterne, um fließendes Wasser, lebendiges Wasser. Es ist nicht unrein geworden dadurch, dass dieses unreine Vieh da reingefallen ist. Wer ist die Quelle lebendigen Wassers? Wer ist das für uns? Jesus. Jesus hat zur Frau am Brunnen gesagt, ich werde dir lebendiges Wasser geben. Du wirst nie wieder dürsten. Und Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich mag das an Jesus. Er kann unsere Unreinheit aushalten, wenn wir zu ihm kommen. Und wir fühlen uns manchmal wie so unreine Ratten, wie so Schweine, unwürdig zu ihm zu kommen. Aber er sagt, komm, ich kann dich ertragen. Ich bin das fließende Wasser. Er ist verfügbar zu uns. Ich meine, Jesus, er hat sogar zu Judas gesagt, als er ihn verraten hat, er hat gesagt, mein Freund. Er hat nicht gesagt, du Ratte, verrätst du mich, du Ratte, sondern er hat ihn Freund genannt. Wenn er Judas Freund genannt hat, dann wie viel mehr nennt er dich und mich? Freund. Und er kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, lernen wir im Hebräerbrief. Er ist ein Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Und deswegen können wir mit Freimut kommen. Egal, wo du gewesen bist, egal, was du getan hast, Egal wie unrein du bist, du kannst zu Jesus kommen. Es ist Gnade. Du kannst zu Jesus kommen und kannst dich reinwaschen lassen von ihm. Vers 37. Und wenn von ihrem Aas etwas auf irgendwelche Saat fällt, die gesät wird, ist sie rein. Wenn aber Wasser auf dem Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn, so soll er euch unrein sein. Also das heißt, ein Same, der schon zum Kochen aufbereitet ist, der schon aufgeweicht ist, das soll unrein sein. Wenn er ausgesät wird, dann ist es wurscht, ob das Viech drauf liegt oder nicht. Nice, ist logisch. Vers 39. Und wenn eins von dem Vieh stirbt, das euch zur Nahrung dient, wer sein Aas berührt, wird zum Abend unrein sein. Und wer von seinem Aas isst, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Und wer dessen Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Also es ist hier nicht dasselbe wie geschlachtete Tiere, sondern das Aas von den Tieren. Es ist auch nicht dasselbe wie in Sünde leben, so ein unreines, ein Aas anzurühren. Sie mussten keine Opfer darbringen, deswegen, um die Sünde zu sühnen, aber sie mussten sich waschen. Sie mussten in Quarantäne, damit diese Krankheiten nicht übertragen werden, Vorsichtsmaßnahme. Sie sind nur kultisch unrein geworden. Vers 41, jetzt kommen wieder unser Lieblingsessen hier. Alles Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, ist etwas Abscheuliches. Es soll nicht gegessen werden. Alles, was auf den Bauch kriecht und alles, was auf Vieren geht, bis zu allen Vielfüßigen von allem Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, das soll sie nicht essen. Denn etwas Abscheuliches sind sie. Also auch dieses Kleingetier, was herum, diese Insekten, was herumkriecht, was herumrennt, mit vielfüßigen Viecher, diese Käfer, was immer. Wir können davon lernen, dass das Kleine uns genauso verunreinigt wie das Große. Das sind auch diese kleinen Sünden, diese kleinen Kompromisse. Jesus hat gesagt, seid radikal, geht keine Kompromisse ein. Er sagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Hey, wenn dein Fernseher dich zur Sünde verführt, du kannst nicht umgehen damit, dann stell ihn in den Keller, schmeiß ihn raus. Wenn du Hälfte daheim hast, die dich verführen, die nicht gut für dich sind, dann hau sie weg. Radikal. Also auch dieses kleine Zeug hier kann uns unrein machen und sollen die Finger davon lassen. Vers 44, denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin ein Heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt, denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist das Gesetz betreffend des Viehs und der Vögel und jedes Lebewesens, das sich im Wasser regt und von jedem Wesen, das auf der Erde wimmelt, und zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen und zwischen dem Getier, das gegessen wird und dem Getier, das nicht gegessen werden soll. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Und heilig, wie gesagt, ist heilig sein, ist heil sein. Aber das ist der Schlüsselvers für dieses Kapitel. Wir sollen heilig sein. Warum? Weil unser Gott, den wir lieben, weil er heilig ist. Aber es ist auch eine Verheißung. Ich glaube, der Herr sagt auch, ihr sollt heilig sein, weil ich bin heilig. Wie ich mal zu meinem Kind sagen werde, du wirst rote Haare haben, weil ich rote Haare habe. Das ist eine Verheißung, wenn wir wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir mit ihm rumhängen, wir haben die Verheißung, ihr werdet heilig sein, weil ich heilig bin. Natürlich nie perfekt in diesem Leben. Es ist gleichzeitig ein Auftrag, ihr sollt heilig sein, aber ich glaube auch eine Verheißung. Eines Tages werden wir heilig sein. Paulus sagt, wenn wir ihn sehen, dann werden wir so sein, wie er ist. Nee, 1. Johannesbrief steht es, Kapitel 3. Wenn wir ihn sehen, dann werden wir so sein, wie er ist. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese praktischen Worte. Und wir danken dir vor allem, dass du es gut mit uns meinst. Und Vater, ich bitte dich, dass wir das wirklich, wirklich verstehen können. Dass du uns nicht Dinge Gebote gibst, weil du uns irgendwie unterdrücken willst oder Spaß verderben willst oder das Leben schwer machen willst, sondern dass wir wirklich von Herzen verstehen, dass du es nur gut meinst und uns beschützt. Und Herr, deswegen wollen wir dir nachfolgen und diese Dinge beachten, uns reinhalten, weil wir wissen, dass es gut für uns ist und vor allem, weil du heilig bist und weil wir so sein wollen wie du. Herr, hilf uns, in Reinheit zu leben und stärke uns durch deinen Heiligen Geist dafür. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.